Building. Next door inside. Dieses Mal im Gespräch mit
Helmut Ohnmacht, Architekt und Pionier im Bauen auf Bergen.
Wie bist du zu dem Beruf gekommen? Ist es eher über Umwege passiert oder war es schon von Anfang an klar, was du machen willst?
Als Architekten bin ich gekommen, weil ich das von Anfang an eigentlich als Ziel gesehen habe, künstlerisch in Architekturbereichen etwas zu unternehmen. Und zur Biwakschachtel bin ich gekommen, da muss ich ein bisschen ausführlicher sein. Ich war Extrembergsteiger und auch bei der Bergrettung und musste einen Innsbrucker namens Kalmetzer aus einer Gletscherspalte am Monte Rosa holen. Er war bereits tot und ich mache es kurz. Dazu mussten wir in einer Biwakschachtel übernachten. Diese Biwakschachtel hat mir aufgezeigt, wie man es nicht macht. War eine alte Holzschachtel auf 3500 Meter Höhe. Und wie man es damals oder vor 100 Jahren auch üblicherweise gemacht hat, ein Objekt, das man im Tal entworfen hat, hinauf transferiert hat in höhere Höhen und höhere Lagen. Und das hat aber nicht unbedingt den Anforderungen entsprochen, die da drum die Natur an einen gestellt hat. Also Winde, Schnee, Stürme und so weiter waren nicht berücksichtigt worden. Mhm. Und da habe ich also diese Auswüchse einer solchen Architektur, einer solchen herkömmlichen Architektur am eigenen Leib erfahren. Und haben wir in dieser Nacht, in der ich auf Eis gelegen bin, mit meinen Kollegen auf Eis gelegen bin, habe ich mal gesagt, du bist Architekt, du bist Wildwasserbutler. Das sage ich nur deshalb, weil es mit dem Material zu tun hat, mit glasfaserverstärktem Polyester, das ich also für diesen Zweck vorgesehen hatte. Und da habe ich mir dann in dieser Nacht überlegt, was alles falsch gemacht wurde. Und wollte also ein Produkt erzeugen, designen, das diese Mängel ausschließt. Das heißt aber gleichzeitig ein funktionelles Gebäude. Also nicht, wo die Form das Tragende ist, sondern die Funktionserfüllung. Und es ist mir dann mehrfach vorgeworfen worden, ja, durch diese Oktaederform hast du ja, bist du doch ein Formalist. Das hat sich aber alles aus der Funktion ableiten lassen. So bin ich auf die Idee gekommen, diese Biwakschachtel zu bauen. Das war genau vor 51 Jahren.
Wie bist du jetzt, also was hast du für eine Schullaufbahn gehabt?
Ich bin in Innsbruck geboren, in Innsbruck Volksschule, Gymnasium, also Realschule.
Was für ein Gymnasium bist du da gegangen?
Nein, eben nicht, das ist also Bücherplatz, Realschule, damals hat es Realschule geheißen. Und das humanistische Gymnasium, das waren die zwei Kontrahenten. Ja, das eine war allgemeinbildend, das andere war eher technisch und Naturphysik aufgebaut. Diese Schule habe ich absolviert, dann habe ich in Graz die Technische Universität, in der Technischen Universität Architektur studiert, um Graz, weil es in Innsbruck damals, das war 1959, wo ich begonnen habe, noch keine technische Hochschule gab. Ja. Das zu meiner Schulausbildung, dann die weitere Ausbildung als Architekt und Ziviltechniker muss man sich also weiterbilden. Architekt ist ein geschützter Beruf, der eine gewisse Ausbildung benötigt, also ist ja auch ein Halbbeamter. Das heißt, also ich bin als Ziviltechniker, egal ob Bauingenieur oder Wasserbautechniker, das sind alles Ziviltechniker und die haben eine Sonderstellung. Dafür verlangt man aber auch mehr von ihnen. Und ja, das war, dann habe ich längere Jahre in zwei Architekturbüros in Innsbruck gearbeitet, beim Loch und beim Fred Achammer, bevor ich mich dann selbstständig gemacht habe. Und dann seitdem bin ich freischaffender Architekt in Innsbruck mit einem kleinen Büro. Jetzt bin ich allerdings in Pension, bin 82 Jahre alt. Zusätzlich noch 40 Jahre als Gerichtssachverständiger beim Landesgericht Innsbruck tätig, als Sachverständiger für diverse Gebiete, aber hauptsächlich mein Lieblingsgebiet war Bauphysik. Und alles im Leben ist Bauphysik, das muss mir klar sein. Und ja, was dann noch vielleicht zu erwähnen ist, Bergsteigerei als Hobby betrieben ist dann mehr geworden. Ich bin dann bis voriges Jahr 16 Jahre lang Vizepräsident vom Österreichischen Alpenverein gewesen, also für den gesamtösterreichischen Alpenverein, also das Gesamtpräsidium. Zuständig für das Referat Hütten, Wege und Kartografie.
Interessanter Lebensweg. Wenn du jetzt quasi eine Biwakschachtel hättest, die du beliebig auf der Erde wohin stellen könntest, wo würdest du die gerne hinstellen?
Da, wo ich sie letztes Jahr, also zwei Orte, beide habe ich dort hingestellt. Das ist einmal im Rowalingtal, im Kumu Himal, in Nepal, auf 5300 Meter, als Unterkunft für Sherpas, aber auch für Tourismus. Und das Tal des Rowalingtal ist ein sehr armes Tal und im Vergleich zum Everest-Gebiet, das ist ein sehr reiches Tal. Die letzten Bilder, die durch die Presse gegangen sind, zeigen mir, was am Everest sich abspielt. Ja? Und die lassen viel Geld dort. Aber das war mir ein Anliegen, genau in einem armen Tal sowas zu machen. Und das war also ein Lieblingsobjekt von mir. Ein weiteres war, könnte man sagen, ja, die Alfred-Wegener-Institut in der Antarktis, das auf der Neuseeland-Seite und auf der argentinischen Seite gibt es Gletscher, also die ganze Antarktis ist ja vergletschert. Und auf der Neuseeland-Seite, das für die Hannoveraner, für die Universität Hannover, eine zwei Biwakschachteln für die Wissenschaftler, die dort arbeiten, und zehn, aber stationär, also abgehoben. Deswegen hätte ich ganz gern, aber man kann es so machen. Also ein Charakteristikum von diesen Biwakschachteln, da steige ich jetzt gleich einmal kurz ein, ist ja, Biwakschachteln stelle ich dort gerne auf, wo es mir erlaubt, Gelände unabhängig überall, theoretisch auch hängend an einer Wand, die Klunge zur Biwakschachtel, die hängt zum Teil sogar an der Felswand und stützt sich ja nur mit zwei Beinen ab. Also Gartenhausarchitektur will ich nicht machen, sondern ich will eine extrem Unterkunft für Extreme.
Also das heißt, dass die Biwakschachtel in sich extrem stabil ist.
Die Biwakschachtel ist ausgestellt, die steift sich selber aus. Ja,
durch also die wird durch nicht extra quasi die Schachtel dann angepasst, sondern die wird immer so gebaut und dann kannst du sie mit verschiedenen Punkten anhängen.
Die Biwakschachtel besteht aus nur drei Teilen. Ja. Das sind zwei Wandelemente, ein Wandelement, ein Eckelement und ein Boden- oder Deckenelement. Also mit wenig Elementen auskommen, aber eine additive Bauweise zu wählen, die theoretisch unendlich große Einheiten zulässt. Also ich habe die Minimalform ist vier Ecken. Das habe ich zum Beispiel 1974 bei dem ersten Weltcuprennen in Schladming als Reporterkabine verwendet. Und da sind wir jetzt schon beim Thema. Das heißt, das Produkt ist also mehrfach nutzbar. Also nicht nur als Biwakschachtel. Wenn es mir auch als Architekt und Bergsteiger am liebsten ist, weil das die Berge meine Heimat sind, ja, das da oben irgendwo hinzustellen. Aber man könnte einen Kiosk daraus machen, einen Zigarettenkiosk. Also mit wenig Einheiten durch additives System, mit drei Einheiten, eine theoretisch unendlich große Einheit zu bauen. Das heißt also, ich habe zum Beispiel ist nie dazu gekommen, Gott sei Dank, für eine Wüstenstation für die Wüste als Militärstation. Das war der Hussein, ist aber wieder eingefallen, vor seinen letzten Gang gemacht hat, habe ich in der Planungsphase gemacht. Nicht? Das heißt also, die Anwendbarkeit ist vielfältig. Und meine Tätigkeit als Bauphysiker erlaubt mir natürlich auch einzuschätzen, was muss ich machen, damit so ein Element, so ein Baukörper, großer, immer ist, in der heißen Sahara einsetzbar ist oder in den Anden auf 6000 Meter. Also da haben wir in den Anden haben wir eine Schachtel aufgestellt für eine als medizinische Station, für eine deutsche Institution als Ärzten. Die haben die Ärzte selber diese Schachtel auf 2, 4 und 6000 Höhenmeter zusammengeschraubt, wieder demontiert, wieder aufgebaut. Also das reicht mir.
Also sie ist sehr simpel aufgebaut.
Das ist sehr simpel. Also das technische Problem ist wie immer in der Architektur die Fuge. Ja? Wenn man, so wie früher, wo man Ziegel vermauert hat, ja, das war ein homogener, aus Ziegeln bestehender, verputzter Baukörper. Aber in der Elementbauweise, die ja heute gang und gäbe ist, ja, speziell auch im Holzbau, begegnet du immer dem Problem der Fuge. Ja? Und die Fuge, die muss wasserdicht sein, die Fuge muss eine luftdichte Hülle abgeben, weil ansonsten feuchte Luft über diese Fuge eindringen kann oder Regen eindringen kann. Das ist das Herausfordernde in technischer Sicht.
Was für täglichen Herausforderungen begegnest du?
Was für kritischen Herausforderungen? Naja, das beginnt einmal, hauptsächlich mit dem Hubschraubertransport. In diesen Lagen, also diese Teile kann man nicht tragen. Nicht? Ja. Also allein ein Element wiegt also 90 Kilo. Oder, ja, das kann man transportieren an Ort und Stelle, aber man kann es nicht am Berg hinauf tragen.
Ja.
Dann, da begegnet man schon den ersten Herausforderungen, wo einem manchmal Angst und Bange wird, wenn man also im Sturm also einen Hubschraubertransport von solchen Bauteilen durchführt. Da beginnt dann, abgesehen jetzt von den technischen Ausbildungen, wie man es richtig plant, das ist ja absolute Voraussetzung, aber man begegnet auch hauptsächlich auf Natureinflüsse aufgebauten Problemen. Das ist Wind. Die Biwakschachtel und Lungenwetzer, das ist eine Sonderform, die hat jetzt eine Lichtkuppel oben drüber. Die haben wir dreimal gemacht, hat also gewaltige Vorteile, aber zweimal 2 Meter Lichtkuppel und Lungenwetzer. Der Lungenwetzer hatte messbare Windgeschwindigkeiten von 270 Stundenkilometer. 272 Stundenkilometer.
Im Sattel.
Wow. Ja, das ist die Düsenwirkung. Ja. Die Düsenwirkung kann man und ab einer, also vor 272, da kann der Mensch nicht mehr stehen. Da hat es am Lungenwetzerturm hat der Hüttenwirt eine Hilfskonstruktion aufgebaut aus Lärchenbohlen und Lärchenbrettern, weil er Platz gebraucht hat. Und da hat er Zelte darauf errichtet, weil dieser Übergang vom Lungenwetzer weiter, der ist sehr, sehr beliebt bei Bergsteigern. Und dann hat er also zu viel Bergsteiger gehabt und zu wenig. Ne? Und den hat der Sturm hat dieses ganze Boden, das hat hunderte von Kilometern, hunderte Lärchen, Balken, weggeblasen. Die waren nicht mehr auffindbar. Die sind im Feudertal, hat sie dann ein Jäger gefunden. Ne? Also der Wind ist eine absolute Herausforderung. Und dann die höchste Herausforderung insgesamt bei der Errichtung und der Beachtung all dieser Momente, die wir da einwirken, das ist, du musst ein exzellenter Bergsteiger sein, dass du diese Teile montieren kannst. Also da haben wir schon Verfugungen am Seil hängend und so weiter. Also die Mannschaft ist es eine Riesenherausforderung. Und deshalb nehmen wir, also ich habe nie einen Angestellten gehabt, sondern ich habe mir Bergsteiger geholt, die ich für diesen Zweck für geeignet hielt. Und mit denen habe ich das gemacht. Und solche Bürgerschaften verkauft man ja nicht mehr, wie warme Semmeln.
Ja, eben.
So, das eine im Jahr. Also insgesamt habe ich aufgestellt, so an die 35 Biwaks, aber in 50 Jahren.
Ja. Was auch noch interessant wäre, wer sind die Leute, die so eine Biwak-Schachtel kaufen?
Hauptsächlich alpine Vereine wie der deutsche, österreichische, Südtiroler Alpenverein. Es gibt zum Beispiel ein Konkurrenzprodukt vom PAI, vom Club Alpino Italiano, eine reiche venezianische Firma, Familie hat ihren Sohn verloren beim Klettern und hat also dann Antonio Berti heißt diese Stiftung, eine Stiftung gegründet und hat also ein Biwak-System gebaut. Ähnlich meinem, aber anders. Und also die Hauptauftraggeber sind ganz eindeutig alpine Vereine.
Was machst du in deiner, also du hast davor schon gesagt, dass du extrem Bergsteiger bist, tust du jetzt immer noch viel auf den Berg gehen oder hat sich das jetzt
Am Berg gehe ich viel, aber mit irgendwo halt nicht mehr alles.
Ja.
Ne? Also am Berg gehe ich viel, aber klettern tue ich seit 15 Jahren eigentlich nicht mehr. Ne? Alles hat seine Zeit im Leben.
Und was machst du jetzt, wenn du jetzt nicht am Berg bist, so in der Freizeit?
In der Freizeit? Wildwasser paddeln, dann segeln. Ja, ich bin ein Mensch, der etwas macht und wenn er es kann, dann macht er wieder was anderes. Also ich mache nicht immer das Gleiche. Und meine Haupttätigkeiten in meinem Leben waren begonnen hat natürlich das tragende Element war die Bergsteigerei. In allen Facetten, in allem im Eis, wie auch in steilen Wänden. Dann habe ich das Wildwasserpaddeln entdeckt. Ich war einer der ersten, die in Himalaya unterwegs waren mit Wildwasserbooten rund um den Nanga Parbat. Ich habe eine eigene Segeljacht gehabt.
Was sind deine Pläne für die Zukunft?
Für die Zukunft? Nachdem ich 82 Jahre alt bin, ist die Zukunft relativ überschaubar.
Was ist dein Lebensmotto oder hast du irgendein Motto, so, wonach du lebst?
Ein sinnvolles Leben zu gestalten mit meiner Familie. Also Geld, materielle Werte sind eher nicht dabei angestrebt, sondern ideelle Werte. Dann eine soziale Einstellung gegenüber, also es gibt ja nicht nur Ziele technischer Natur, sondern es gibt ja menschliche Ziele.
Ja.
Und die muss man also auch mitbedenken. Das, also eine Übereinstimmung zu finden, wo der Mensch nicht zu kurz kommt, wo die Natur geschützt bleibt. Also deswegen habe ich eigentlich 16 Jahre ehrenamtliche Alpenvereinstätigkeit auf mich genommen, um zu verhindern, dass die Natur und unsere Gletscherumwelt nicht zerstört wird. Meine größte Leistung beim Alpenverein war nicht, eine Hütte neu zu bauen, sondern zu verhindern, dass eine Hütte, die nicht mehr gebraucht wird, neu für den Tourismus in einem sensiblen Gebiet gebaut wird.
Danke für das Interview.
Organisation und Initiatorin Monika Abendstein. Interviews und Schnitt
Marie Sauer und Finn Brabetsch.